Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. 12 Wochen dauerten die Proteste in Israel gegen die geplante Justizreform der rechtsreligiösen Regierung in Jerusalem. Die Demonstrationen nahmen die Züge eines Volksaufstandes an, nachdem Regierungschef Netanyahu am vergangenen Wochenende Verteidigungsminister Yoav Gallant entlassen hatte. Am Montag gab Netanyahu dann dem Druck nach und setzte den Reformprozess zunächst aus, um einen Bürgerkrieg zu verhindern, wie er sagte. Nach den Worten Benjamin Netanyahus, kein genereller Stopp der Justizreform, sondern nur eine Auszeit bis zur nächsten Parlamentsperiode im April, um den Dialog mit Gegnern dieses umstrittenen Vorhabens zu suchen. Nach all diesen Wochen der Konfrontation soll es nun Kommunikation geben. Das macht die Opposition misstrauisch. Sie will weiter demonstrieren. Sie will das Zusammenleben der israelischen Gesellschaft von Grund auf neu regeln und fordert deshalb eine Verfassung für das Land, wie Oppositionsführer Yair Lapid erklärte. So, die Frage der Verfassung wird noch eine Rolle spielen in unserer Sendung. Wir wollen diese Ereignisse in Israel heute Abend einordnen. Wir wollen über diese Justizreform reden und warum sie zum Auslöser einer der möglicherweise größten innenpolitischen Krisen in der Geschichte Israels wurde. 75 Jahre Israel, die gefährdete Demokratie, das ist das Thema unserer Diskussion, zu der ich Sie noch einmal sehr herzlich begrüße. Und ich freue mich, dass wir 4 Gäste haben. Hier in unserem Berliner Studio sind dabei Gisela Drax, Publizistin und Professorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Sie ist erst gestern aus Jerusalem eingeflogen. Benjamin Hammer, der ehemalige Korrespondent des Deutschlandfunks und der ARD in Israel. In einem Studio des Hessischen Rundfunks begrüße ich Esther Shapira. Sie ist Journalistin und Filmemacherin. Und Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Professor an der Frankfurt University of Applied Science. Lassen Sie mich vielleicht beginnen mit einer kurzen Fragerunde, um von Ihnen allen eine erste Einschätzung zu hören. Frau Drax, Benjamin Netanyahu hat dem Druck also zunächst nachgegeben. Hat er die Widerstände unterschätzt, auf die er stoßen würde?
Also ich glaube, er hat sich vor allem bei der Entlassung des Verteidigungsministers gewaltig verschätzt, weil das war letztendlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Armee hat in Israel nach wie vor das größte Vertrauen der Bevölkerung. Und es war, glaube ich, keine gute Idee, da ranzugehen, weil es Kritik gab von seinem Verteidigungsminister. Und da haben sich also die Leute spontan wirklich mobilisiert und gesagt, also bis hierhin. Und ich glaube, mit dieser Wucht hat Netanyahu möglicherweise nicht gerechnet, was auch etwas aussagt über Bodenhaftung. Hat er sie verloren? Weiß er noch genau, was da wirklich passiert?
Frau Shapira, wie interpretieren Sie dieses Zurückweichen Netanyahus? Ist das ein Einlenken oder ist das ein taktisches Manöver?
Na, er konnte im Moment gar nicht mehr anders. Er hat die Pausentaste gedrückt, also so wie im Handball, wenn man sagt, kurze Auszeit, weil man merkt, man ist auf dem Spielfeld nicht mehr gut unterwegs. Das genau passiert gerade. Er versucht, die Kräfte zu sammeln. Er versucht, neu sich zu justieren und zu gucken, wie er weitermachen kann. Insofern ist es ein wichtiger Etappensieg. Es war die Kraft der Straße, es war die Kraft des Protests und ganz sicherlich ein Protest, der, da stimme ich Frau Dax völlig zu, befeuert wurde durch die Entlassung Gallants. Und es ist der internationale Druck, das nicht zu unterschätzen, der ihn auch dazu gebracht hat. Nur man kann gar nicht misstrauisch genug sein bei jedem Schritt, den Netanyahu macht. Ein Aufgeben, ein echter Schritt hin zu einer friedlichen Lösung ist das ganz sicher noch nicht.
Meron Mendel, wenn das nicht das Ende der Krise ist, ist sie als Zäsur in der israelischen Geschichte zu verorten?
Absolut. Das ist ein Zäsur. Das ist zugleich ein Tiefpunkt und Höhepunkt der israelischen Geschichte. Ein Tiefpunkt, weil wir offensichtlich eine Regierung haben, die keine Scheuklappen hat, die Demokratie in kürzester Zeit abschaffen zu wollen. Das ist aber auch ein Höhepunkt, weil wir gesehen haben, und nicht nur nach der Entlastung von Gallant, sondern über Wochen lang Hunderttausende von Israelis, die auf der Straße gehen, die streiken, die protestieren. Das war auf jeden Fall ein Zeichen der Stärke der israelischen Zivilgesellschaft. Wenn man nur bedenkt, dass in Deutschland würde das bedeuten, dass Millionen von Menschen auf der Straße gehen, dann kann man realisieren, was das bedeutet.
Ja, Benjamin Hammer, Esther Shapira hat gerade gesagt, es ist sicherlich nicht das Ende dieser Krise. Jetzt hat ein Dialog begonnen. Was ist von ihm zu erwarten?
Nicht viel. Das einzige positive, hoffnungsvolle Statement zu diesem Dialog kommt vom Präsidenten, der sozusagen der Gastgeber ist. Wir haben aber bereits einen Justizminister, den Architekten dieser sogenannten Justizreform, bereits gehört, der sagt, wenn die Knesset wieder zusammenkommt, machen wir weiter. Wir haben bereits die Reaktion des Oppositionsführers, der sagt, das grenzt dann an Betrug, wenn Netanyahu hier nicht einschreitet. Und wir haben ja bereits auch gehört, Netanyahu und Misstrauen als Stichwort. Das Misstrauen gegenüber Benjamin Netanyahu ist gerade in der Opposition seit Jahren enorm groß. Das wird die Gespräche sehr schwierig machen.
Frau Dax, Sie haben das Wochenende, das turbulente Wochenende noch miterlebt. Sind gestern erst aus Jerusalem gekommen oder aus Tel Aviv. Wer hat da protestiert? Benjamin Netanyahu sagt, das sind Anarchisten.
Ja, da gab es auf einer der Demonstrationen einen der Demonstranten, der hatte ein großes Plakat dabei und hat gesagt, ich gehöre dieser neuen Gattung von Anarchisten an. Ich arbeite viel, zahle Steuern, diene in der Armee und trete für den Rechtsstaat ein. Also um sich da quasi über dieses Etikett lustig zu machen. Wer auf die Straße geht, ist eine breite Front der tragenden Säule der israelischen Gesellschaft. Das heißt, die Menschen, die ja, das Land als Reservisten, als Eltern von Kindern, die in der Armee den Pflichtdienst ableisten, dort leben. Die
kann man sagen, das liberale Israel war auf der Straße?
Ja, aber es ist zu einfach zu sagen, es ist das sogenannte erste Israel. Also das wird sehr gerne gesagt, das ist die Elite. Elite heißt in der Regel Medien, Akademiker, Justiz, das weiße Israel, das europäisch geprägte liberale Israel, die Front, das linke, es ist aber sehr viel breiter. Es gehen auf die Straße auch immer mehr moderate Religiöse in Jerusalem. Es sind dabei Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die nicht unbedingt dem linken Lager zugeneigt sind. Und es gibt auch überzeugte Rechte, ehemalige Weggefährten von Netanyahu. Limor Livnat ist ein Beispiel, die Ministerin war wirklich so absolute Likud-Frau, die da mitreden und sagen, also so einfach lassen wir uns das da nicht anhängen, diese Etikette.
Kann man denn sagen, Frau Shapira, dass die Proteste zu einer richtigen patriotischen Bewegung angewachsen sind?
Mit Sicherheit. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn ich es mir anschaue, das, was mich am meisten wirklich bewegt dabei und wirklich auch sehr emotionalisiert. Denn vielleicht bezeichnet ein wesentliches Lied dieser Bewegung heißt Ein Eretz Acheret. Ich habe kein anderes Land. Es ist eine zutiefst zionistisch-patriotische Bewegung im Kern des Zionismus. Nämlich, wir lassen uns dieses Land nicht wegnehmen, auch nicht von euch. Also das ist eine Bewegung. Es ist fast ein zweiter Unabhängigkeitskrieg. Es klingt vielleicht etwas pathetisch, aber es ist schon irgendwie auch ein bisschen verrückt. So kurz vor Pesach, wo es um die Sklaverei geht und vor dem 75. Jahrestag, geht es darum, dass die Bevölkerung, die wirklich zutiefst durchdrungen ist und quer durch die Milieus, es gibt sicher welche, die nicht dabei sind, aber über die müsste man auch noch reden. Aber es ist schon eine sehr, sehr breite Bewegung, quer durch die politischen Lager, die vereint sind in dem großen Wunsch, dass dieses Land ein Land für alle bleiben soll und ein liberales Israel, eines, das keine religiöse Theokratie wird.
Ist das bei aller Aufregung, Herr Mendel, für Sie ein beruhigendes Signal, dass es so eine starke Zivilgesellschaft gibt?
Ja, das ist beruhigend, weil wir sehen, dass neue Allianzen in der israelischen Gesellschaft entstehen. Also das würde gerade, da hat Esther Shapira das skizziert, das ist nicht diese klassische Aufteilung zwischen links und rechts. Wir sehen, dass eigentlich die neue Zusammensetzung sind die zwischen Demokraten und Feinde der Demokratie. Und die letzte Umfrage in Israel zeigen, dass 60% der Bevölkerung gegen den Netanyahu-Lager heutzutage stimmen würden, wenn es wieder eine Wahl vor der Knesset gibt. Also das bricht an sehr viele Mustern, die in die israelische Wahlen bisher gelaufen sind. Wir müssen vor Augen halten, in den letzten 2,5 Jahren, 3 Jahren wurde fünfmal in Israel gewählt. Und das hat sich immer wieder wiederholt, weil die Leute immer das gleiche Muster gewählt haben. Und die Hoffnung ist jetzt, dass etwas bricht, dass die Koordinaten organisieren sich von neue. Und von daher vielleicht hat Israel eine neue Zukunft.
Wir müssen, Benjamin Herrmann, ganz kurz mal auf die andere Seite des Frontverlaufes, sage ich mal, gucken. Was ist das für eine Regierung, mit der es die Demonstranten zu tun haben?
Es ist definitiv eine außergewöhnliche Regierung, die eng mit der Person Benjamin Netanyahu zusammenhängt. Denn gäbe es die Vergangenheit des Benjamin Netanyahus nicht, gäbe es die Brüche auch nicht mit einstigen Weggefährten wie Avigdor Lieberman im Moment in der Opposition, wie Gideon Saar, auch ein einstiger politischer Weggefährte jetzt in der Opposition, gäbe es diese Brüche nicht, hätte Netanyahu in einem Land, was bisher politisch recht weit rechts gewählt hat in den letzten Jahren, relativ einfache Mehrheiten. Es gab aber aufgrund der Korruptionsprozesse und dem Misstrauen dieser Akteure gegenüber Netanyahu einfach die Aussage dieser politisch eigentlich rechten Partei: mit Netanyahu koalieren wir nicht mehr. Netanyahu, um politisch und möglicherweise auch strafrechtlich sozusagen zu überleben, war angewiesen auf eine Koalition, ja, mit extremen Kräften. Mit extremen Kräften, wo wahrscheinlich vor 10 Jahren die meisten noch gesagt hätten, mit denen wird ein Benjamin Netanyahu nicht koalieren. Und aufgrund des politischen und möglicherweise auch strafrechtlichen, ja, Überlebenswillens des Machtpolitikers Netanyahus haben jetzt diese Konstellation, dass ein Politiker, der eigentlich in der Mitte steht, kein allzu ideologischer Hardliner ist, mit diesen, ja, teilweise rechtsextremen Kräften koaliert.
Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, Frau Lachs. Die Frage ist, weshalb, was macht diese Justizreform zu so einem Skandalobjekt? Was ist das Gefährliche daran? Was ist der Kern dieser Reform?
Ja, zum einen wird das jetzt von der Regierung so dargestellt, als hätte sich bei den Wahlen eigentlich, wäre das einer der großen Wahlpunkte gewesen. Das stimmt so nicht. Die Justizreform war nicht Teil des Wahlkampfs. Und jetzt stellt sich plötzlich heraus, dass die neue Regierung kam dran und hat vor allem sofort begonnen, Gesetzesgebung sehr schnell zu machen, mit einer Geschwindigkeit, dass man sich sagt, was ist eigentlich hier jetzt da genau passiert? So hatte das begonnen. Ich würde sagen, grundsätzlich gibt es bei einer sehr breiten Mehrheit in Israel, auch Juristen aus allen Lagern, ein Verständnis darüber, dass es das Reformen des israelischen Justizsystems angebracht sind. Bestimmte Sachen muss man erneuern, muss man sich verändern. Aber auch dann die Reformbefürworter sagten, aber nicht so. Nicht was da in fast in einem Amoklauf mit einer Geschwindigkeit passiert. Und wobei man wirklich also das Kind mit dem Bade ausschütten möchte. Also bei dieser Reform von also Checks and Balances, die im Grunde da aus der Balance geraten, wobei die Reformbefürworter in dem Augenblick sagen, wir wollen die ja eigentlich nur wirklich wieder etablieren.
Herr Mendel, was ist für Sie das Gefährliche an dieser Reform?
Wir müssen erstmal wissen, dass in Israel die Gewalteinteilung schon jetzt nicht sehr, sehr vorhanden ist. Also wir haben die Exekutive und die Legislative sind praktisch eine Gewaltmacht, weil die Knesset wird komplett durch die Regierung kontrolliert. Das bedeutet, dass die Regierung hat nur eine Instanz, die sie bremsen kann, die kontrollieren kann, nämlich die Justiz und vor allem das oberste Gericht. Und deswegen war das oberste Gericht das oberste Ziel der neuen, des Umbaus des Systems, nämlich wenn die Regierung ganz allein die Richter in der oberste Gericht nominiert, der Vorsitzende der Richter im oberste Gericht nominiert und auch die anderen Richter und vor allem kann die Knesset mit einfacher Mehrheit die Entscheidungen des obersten Gerichts kippen. Dann bedeutet das letztendlich, dass in Israel gar keine Kontrolle mehr auf die Regierung gibt, dass jede Entscheidung der Regierung kann unkontrolliert auch so durchgeführt werden. Beispielsweise, und das ist keine Spekulation, ist die Disqualifizierung, der Ausschluss der arabischen Partei aus dem Wahlprozess. Das ist schon lange ein Ziel der rechten Regierung und ohne das oberste Gericht wäre es auch gegangen.
Warum, Frau Shapira, spielt das Gericht so eine zentrale Rolle? Weil es keine Verfassung gibt in Israel?
Natürlich, das ist der Knackpunkt. Wir kennen ja auch in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht, das hat eben eine Verfassung, auf die es sich stützt. Alles, was vorgebracht wird, wird abgeglichen mit der Verfassung, ob das konform ist. Währenddessen die Rechtsprechung in Israel eine ist, die dann auch Fakten schafft. Also es ist sozusagen eine Art Verfassung, die entsteht durch permanente Rechtsprechung. Das hat auch etwas Beunruhigendes. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die durchaus auch aus anderer Perspektive sagen, hier ist durchaus Reformbedarf, weil es sich ja um Menschen handelt, die eben nicht gewählt worden sind. Also so gesehen kann man schon die Frage stellen, wie sind die eigentlich demokratisch legitimiert als oberste Richter zu entscheiden. Da liegt sicherlich auch ein Problem drin, wenn man keine Verfassung hat, auf die alles immer wieder zurückzuführen ist und auf die es hin abgeglichen wird. Also und das ist deswegen auch, das noch zu sagen, die entscheidende Forderung jetzt, es muss eine Verfassung geben. Wobei natürlich die Situation im Moment denkbar ungünstig ist, um sich auf eine Verfassung zu verständigen.
Wodurch ist die Demokratie jetzt tatsächlich in Gefahr, Gisela Dax?
Wenn Gesetze durchgebracht werden sollten, wie sie jetzt erstmal pausiert worden sind, und es kommt zu dieser sogenannten Überstimmungsklausel. Das heißt, dass das Parlament mit einer minimalsten absoluten Mehrheit, also mit 61 Stimmen von 120, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs kippen könnte, dann ist im Grunde Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Gesetzesgebungen. Jetzt stellt sich die Regierung auf die Seite und sagt, aber wir haben doch gar nicht vor, das Land zugrunde zu richten. Vertraut uns doch. Und da kann man natürlich sagen, wenn solche Verfahren auf dem guten Willen beruhen einer Regierung, ist das keine gute Sache. Das sind keine demokratischen Grundprinzipien mehr. Das sind wirklich Verfahrensfragen, die ganz zentral sind.
Inwieweit geht denn der Konflikt über die Frage der konkreten Justizreform hinaus? Inwieweit brechen da wirklich gesellschaftliche Konflikte auf, die gewissermaßen immanent da sind, Frau Rex?
Also das, denke ich, ist der springende Punkt. Es geht eigentlich schon längst nicht mehr jetzt nur um diese Reform. Es sind wirklich Konflikte aufgebrochen oder neu aufgebrochen, die immer schon da waren. Und es ist tatsächlich eine Frage bei der tragenden Säule der israelischen Gesellschaft. Es gibt die säkulare religiöse Spaltung oder Achse im Land, das ist eine der Bruchlinien. Also die Frage, warum tragt dieser Teil der Gesellschaft eigentlich so viel bei, ist produktiv zum Bruttosozialprodukt, um eigentlich dann auf der anderen Seite Ultraorthodoxe mit zu subventionieren, die nicht zur Armee gehen und die jetzt wieder, ich glaube, der springende Punkt ist, die jetzt in der Regierung auch mit das Sagen haben. Ich glaube, das ist dieser Punkt, also jetzt auch bei dem Polizeiminister, der selber nicht gedient hat, den man ja nicht wollte und der jetzt anfängt, über Piloten zu sprechen und über die Leute in der Armee zu sprechen, über sie zu urteilen und sie als Anarchisten zu beschimpfen. Ich glaube, da ist etwas aufgebrochen, was latent sowieso da war und wo die Leute sagen, bis hierhin. Und die zweite Frage ist eine, das ist jetzt auch ganz stark in der israelischen Debatte drinnen, also zwischen dem ersten, ist es jetzt wirklich ein Kampf zwischen dem ersten und dem sogenannten zweiten Israel. Und das erste steht eben für eine liberale, aufgeklärte, europäischstämmigen Israelis und auf der anderen Seite das zweite Israel für eher Einwanderer aus den orientalischen Ländern, die eher Arbeiterklasse ist, die sich diskriminiert fühlen historisch und die jetzt sagen, aber wir haben doch gewählt und unsere Stimmen gelten nichts, weil die anderen eigentlich über uns entscheiden. Und das ist alles, was jetzt gerade aufeinander etwas holzschnittartig aufeinander knallt.
Kann man sagen, Herr Mendel, dass das Modell, das israelische Modell des Zusammenlebens tatsächlich in Gefahr ist?
Ja, absolut. Also wir sehen, dass es fängt so an, dass bestimmte Gruppen aufeinander losgehen. Also dass bisher von der Seite von Netanyahu gab keine Straßenproteste. Das gab es vorgestern zum ersten Mal. Massive Proteste vor dieser Seite, die gleich auch mit Gewalt begleitet wurden. Und das ist kein Zufall, dass mit der taktischen Rückzug von Netanyahu gleich verkündet wurde, dass unter dem Polizeiminister Ben-Gvir, der Rechtsextremist, wird auch so eine Art von Privatmiliz gegründet. Praktisch, dass er eine parallel zur Polizei gründet, eine Organisation, die im Fall der Fälle auf die Straße geht, Maßnahme oder gegen diejenigen, die auf die Straße gehen und gegen die Reformen protestieren. Mhm. Also das kann man auch verstehen, dass er versucht, diese Machtverhältnisse auf der Straße komplett zum Kippen zu bringen. Und kann tatsächlich in einer Art von Bürgerkrieg enden.
Also ja, dem möchte ich widersprechen, wenn ich das darf.
Bitte tun Sie das gerne.
Ja, also weil erstens würde ich gerne das Wort Privatarmee, nur damit es bei den weniger Informierten nicht...
Die Rede ist von Nationalgarde.
Genau, es geht um eine Nationalgarde. Das ist ja, ich finde ihn zutiefst skeptisch und alarmiert über diese Pläne, damit da kein Zweifel entsteht. Aber es ist etwas, wir haben den Bundesgrenzschutz, die USA haben die Nationalgarde. Also es ist jetzt nicht ein Haufen privater Schläger von La Familia, den rechtsradikalen Hooligans von Beta Jerusalem, dem Fußballclub, die auch in der Tat schon zugeschlagen haben. Da gab es jetzt erste heftige Auseinandersetzungen. Darum geht es nicht. Die werden da vielleicht hinkommen wollen. Das ist was anderes. Aber zunächst mal ist das, was da beschlossen wurde, ich finde, man muss das trotzdem immer sauber trennen, ist etwas, was es auch in anderen Ländern gibt. Das Problem ist, dass wer da das Sagen hat, dass das eben Ben-Gvir ist. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn Sie fragen, wird diese Gesellschaft auseinanderbrechen? Ich bin an der Stelle deutlich optimistischer und denke, es passiert ja gerade etwas, was in gewisser Weise großartig ist. Ich bin ja froh, dass Ideologen, Fanatiker in der Regel dumm sind in ihrer Strategie. Wenn sie das sehr viel geschickter und langsamer gemacht hätten, wäre der Protest niemals so massenweise auf die Straße gekommen. Dadurch, dass sie es mit der Brechstange so schnell innerhalb von 3 Monaten Jahre, Jahrzehnte an Arbeit, an Aufbauarbeit, an der Beziehung zu den USA, in der internationalen Beziehung, alles kaputt trampeln gerade, in einer, wie ein Elefant im Porzellanladen, erreichen sie das Gegenteil und darauf hoffe ich ganz stark.
Benjamin Hammer.
Ich habe schon einige Befürchtungen mit Blick auf die kommenden Wochen. Die Regierung hat angekündigt, Demonstrationen nun aktiv organisieren zu wollen, den Anspruch zu untermauern, man sei doch die Mehrheit. Ich möchte auf 2 Dinge hinweisen. Einmal Itamar Ben-Gvir, wir haben ihn angesprochen, Polizeiminister wird er oft genannt. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn selbst in Sheikh Jarrah, einem palästinensischen Viertel in Ost-Jerusalem, erlebt habe. Ich werde nie vergessen, dass es ein Pressefoto gibt, wo Ben-Gvir eine Pistole zückt und sie auf Palästinenser richtet und die Polizei ihn zurückhält. Das war vor seiner Ernennung zum Minister. Dieser Mann kontrolliert nun die Polizei. Und noch ein weiterer Punkt. Wir haben gesprochen über Hooligans aus West-Jerusalem, von Beitar Jerusalem. Wir haben doch nicht über wirklich radikale Siedler gesprochen. Radikale ideologische, auch gewaltbereite israelische Siedler in den besetzten Gebieten, deren Politik und deren politische Repräsentanten sitzen jetzt nicht nur mehr in der Knesset, sie sind in der Regierung. Und es gibt dort in den besetzten Gebieten auf der Seite, so wie es eingeübte palästinensische Gewalt gibt, sicherlich natürlich auch diese eingeübte israelische Gewalt. Und wenn die nach Israel schwappt, dann sehe ich große Gefahren.
Sehen Sie auch die innere Sicherheit gefährdet?
Ja, ich denke, es sind vor allem 2 Sachen. Also einmal im Augenblick ist wirklich die Sorge sehr, sehr groß vor innerisraelischen Zusammenstößen. Also bisher muss man sagen, die Demonstranten waren wirklich absolut friedlich. Auch die Polizei hat sich mehr oder weniger zurückgehalten, aber das muss so nicht bleiben. Jetzt, wo zum ersten Mal wirklich auch Gegendemonstranten aufs Parkett gerufen worden sind. Also die Angst ist ständig da, dass es zu einem Blutvergießen kommen könnte. Und das hat für die innerisraelische Gesellschaft, ist das also belegt mit ganz vielen Anzeichen.
Ist denn auch die Angst davor da, dass es auf Seiten der Palästinenser
und das ist genau der Punkt. Das kommt noch hinzu, das ist also noch eine andere Sache. Deshalb kann man sagen, also es gibt jetzt, wenn man sieht, in Paris gibt es auch ganz viel gewalttätigere Demonstrationen gerade, aber Paris ist nicht in einer Region, bedroht von so vielen umgebenden Ländern, wie es Israel ist. Also man hat noch diese Lage zusätzlich. Und jetzt kommt, also der Ramadan ist schon da, es kommen noch die jüdischen Feiertage. Die Frage, was explodiert da was? Es gab Warnungen. Und das ist etwas, was einfach... Zum einen, ja, gibt es diese Hoffnung, dann es gibt dieses Protestlager, das steht auf, die Menschen, die wirklich um die Seele, die Zukunft ihres Landes kämpfen. Der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot hat das ganz gut formuliert. Der hat gesagt, es geht darum, dass man um die Richtung, die künftige Richtung des Landes zu bestimmen, wohin es geht. Mhm. Und geht man nach vorne progressiv weiter oder geht man irgendwie einen Schritt zurück in etwas anderes? Und ich glaube, um diesen Richtungskampf geht es gerade, der da ausgetragen wird und mit sehr vielen Gefährdungen.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion 75 Jahre Israel, die gefährdete Demokratie ist unser Thema. Mit dabei, gerade gehört, Gisela Dax, Professorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem, Benjamin Hammer, der ehemalige Korrespondent von ARD und Deutschlandfunk in Israel, Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und Esther Shapira, Journalistin und Filmemacherin. Und an Sie geht die Frage, Frau Shapira, wen nimmt eigentlich diesen Konflikt, der jetzt aufgebrochen ist, die jüdische Diaspora war. Sehen Sie sich im Spagat zwischen Kritik und Loyalität an Israel, zu Israel?
Ja, das treibt gerade alle extrem um. Mit anderen Autoren habe ich gerade einen Beitrag veröffentlicht in einem Sammelband Israel, was geht mich das an? Und dieser Band wurde vorgestellt und diskutiert zum Beispiel bei einer Veranstaltung der WIZO, also der Women International Zionist Organization. Eine Gruppe, die eigentlich versucht, sich der aktuellen politischen Stellungnahme eher zu enthalten. Und das war ein sehr geschützter Raum. Und was dort diskutiert wurde, das war wirklich... herzzerreißend, weil man einfach merkt, wie sehr alle natürlich enorm angefasst sind. Denn das ist vielleicht etwas, was man dabei immer wieder im Kopf haben muss. Israel, und ich sage es voller Überzeugung, ich bin eine wirkliche Zionistin in dem Sinne, dass ich sage, es muss einen jüdischen Staat geben. Und ich bin mir da übrigens, was wird vielleicht einige überraschen, auch mit Meron Mendel, der mir ja gegenüber sitzt, einig, der auch nickt. Weil natürlich gibt es auch diese Form des linken Zionismus, zu sagen, es braucht einen Staat, in dem Juden Zuflucht.
Überrascht mich nicht, Frau Shapira, wenn ich das sagen darf.
Okay, aber es wird sicher die ein oder andere Hörerinnen und Hörer überraschen. Und es braucht eine Zuflucht für Menschen, die als Juden verfolgt werden. Und zwar unabhängig davon, ob sie halachisch, also nach dem Reinheitsgebot, dem jüdischen, jüdisch sind, ob sie bekennend, religiös, praktizierend jüdisch sind oder nicht. Das hat die Vergangenheit sicher gezeigt, dass es eine Verfolgung gibt, die damit gar nichts zu tun hat. Herr Mendel, und diese Zuflucht, die ist am Moment einfach gefährdet, weil das heißt, letzter Satz, das heißt einfach, es ist eine Zuflucht in ein demokratisches, in ein zutiefst liberales Land auch, wo man hin will. Man will ja nicht einfach in eine Diktatur fliehen.
Diese Verstörung, die ich da heraushöre, die Verunsicherung, Herr Mendel, Sie sind direkt angesprochen worden. Geht Ihnen das auch so?
Ja, das geht mir so, weil Israel ist immer noch meine zweite Heimat und dort ist meine Familie, meine beste Kindheitsfreunde. Und wenn ich sehe, was für eine große Zukunftsangst da herrscht, dass plötzlich dann in der Familienchat gefragt wird, ob wir dann noch eine zweite Staatsangehörigkeit irgendwie bekommen können und wo und wie und was sind die Möglichkeiten zum Auslandsstudium. Das treibt jetzt viele Leute, die denken, okay, wir haben jetzt einmal das abgewendet, wird aber, wenn es nochmal und nochmal passieren, und wie wissen die, kann man wirklich nur das Schlimmste von der Regierung Netanyahu erwarten. Und tatsächlich, das ist nicht mehr ausgeschlossen, dass dieser Kampf auch vielleicht nicht erfolgreich sein wird.
Danke für diese Einschätzung aus der jüdischen Diaspora, der deutschen jüdischen Diaspora heraus. Wenn wir über Reaktionen von außen sprechen, müssen wir natürlich ganz schnell auf die USA gucken. Da gab es jetzt Hinweise, dass sich die Spannungen doch ganz deutlich verschärft haben. Die USA haben Kritik geübt und Joe Biden hat gesagt, er will Benjamin Netanyahu nicht einladen. Frau Dax, wie wird das wahrgenommen?
Ja, ich glaube, wenn Biden damit etwas Gutes tun wollte, glaube ich, war es ein Bumerang, also aus seiner Sicht. Denn es gibt, also um es vorne wegzunehmen, eine Mehrheit der Israelis, es wurde auch vorhin schon klang schon an, wünschte sich eigentlich eine große Koalition. Also würde man Netanyahu quasi rausnehmen aus der Gleichung, gäbe es eine große Koalition und da könnte sich eine große breite Mehrheit damit sehr gut identifizieren. Jetzt ist so eine Spaltung da, die mit der Person Netanyahus zu tun hat, dass jetzt sich Leute sogar vor den Pessachfeiertagen sagen, wir können uns in der Familie gar nicht mehr treffen, weil wir uns da gar nicht einigen können. Und jetzt ist eine neue Situation entstanden, dass man zum ersten Mal nach diesen 12 Wochen Demonstrationen hat jetzt Netanyahu gesagt, okay, wir machen eine Pause und zumindest die parlamentarische Opposition will dem eine Chance geben, okay, also die Außerparlamentarische will weiter protestieren, aber die parlamentarische Opposition sagt, wir lassen uns immer auf etwas ein. Und darin würde eigentlich auch eine Chance bestehen. Wenn man muss zumindest mal schauen, was man daraus machen kann. Auch im Likud, Netanyahus Partei, gibt es eine wachsende Kritik an ihm selber. Das zeigen die Umfragen, es zeigen auch Leute, die sagen, wir haben immer Likud gewählt und jetzt reicht's uns. Und jetzt, was Biden da gemacht hat, ist genau wieder dieser Effekt. Also von außen wollen wir uns das aber nicht sagen lassen. Wir sind immer noch ein unabhängiges Land und können uns selber verteidigen und das gerade nicht. Und jetzt scharen sich hinter Netanyahu dann doch wieder Leute, die eigentlich ja die letzten Wochen oder Tage sagten, eigentlich reicht's uns jetzt auch.
Glauben Sie, Amendel, dass die Kritik von Joe Biden Benjamin Netanyahu beeindruckt?
Ja, ich würde das anders einschätzen als Frau Dax. Also ich denke, diese klare Linie, dass die Biden-Regierung immer vertritt, sickert in die israelische Gesellschaft durch. Und das Verständnis, dass unser bester Freund USA hier uns nicht hinter in Netanyahu stellt. Und Netanyahu ist nicht nur wie jeder andere Ministerpräsident bisher, inklusive Netanyahu in der vorherigen Legislaturperiode, sondern dass Netanyahu hier ganz klar eine Linie überschritten hat. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die in die israelische Gesellschaft wahrgenommen wird. Auf USA wird geguckt. Und das hat zum großen Teil auch dazu geführt, dass große Teile der israelischen Bevölkerung, die tendenziell Netanyahu positiv eingestellt sind, gesagt haben, ja, aber jetzt geht's ein zu viel. Und sie haben sich der Protestbewegung angeschlossen. Von daher ist es auch wichtig, dass Biden genau diese Linie auch fortsetzt.
Nun hat Olaf Scholz ja beim Besuch von Benjamin Netanyahu auch Kritik geübt. Das klang sehr viel verhaltener, Benjamin Hammer, als die Kritik von Joe Biden. Oder ist die Wahrnehmung falsch?
Die Wahrnehmung ist richtig. Es liegt natürlich ein Stück weit in der Natur der Sache. Es ist immer noch, und das ist ja auch richtig so, ein besonderes Verhältnis, was Deutschland und Israel verbindet. Da ist dann die eine oder andere Äußerung vielleicht ein bisschen diplomatischer. Was ich interessant finde, ist, dass sich der Diskurs in Deutschland in den letzten Wochen schon ein bisschen verändert hat, beziehungsweise deutlicher geworden ist. Im Glückwunschschreiben von Olaf Scholz an Benjamin Netanyahu stand wirklich gar nichts drin, gar kein Hinweis auf das extreme Ausmaß, die extremen Teile dieser Regierung. Das Wort Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern tauchte auch nicht auf. Wir haben jetzt eine Situation, in der die deutsche Politik, aber auch zum Beispiel pro-israelische deutsche Verbände wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft deutlich werden und sagen, aus einer Israel-Solidarität, die wir empfinden, aus einer Besorgnis gegenüber dem Fortbestand der israelischen Demokratie, werden wir deutlich. Kurzer Zusatz, wenn ich darf. Ich wünschte mir manchmal, dass es in ähnlichem Ausmaß auch offene, solidarische Worte mit Blick auf die israelische Besatzung des Westjordanlandes gibt. Denn so wie mögliche Justizreformen die Demokratie des Staates Israels gefährden können, ist das definitiv bei der Besatzung auch der Fall. Und wir haben im Moment eine israelische Regierung, die in einer nie dagewesenen Deutlichkeit klarmacht, das gehört alles uns, vom Mittelmeer bis zum Jordantal, und einen palästinensischen Staat lehnen wir ab und Siedlungen dienen dem Ziel, diesen palästinensischen Staat zu verunmöglichen. Und deshalb wünschte ich mir, so wie im Moment in Sachen Demokratie deutliche Worte kommen, manchmal auch offenere Worte, solidarische Worte mit Blick auf diese Besatzung.
Frau Shapira, messen wir damit zweierlei Maß?
Nein, Ich finde, das sind wirklich zwei verschiedene Themen. Man kann sich wünschen, dass auch zu dem anderen Thema andere Sätze noch gesagt werden. Das kann man diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, was da gefordert werden soll, ob es überhaupt noch eine realistische Option ist oder nur eine Fata Morgana, die hochgehalten wird, wenn man von der Zwei-Staaten-Lösung spricht, weil man sich so dran gewöhnt hat und es gut klingt nach fairem Kompromiss. Wie realistisch ist das? Es gibt auch andere Modelle, die diskutiert werden. Das ist alles möglich, darüber zu reden. Das hat aber nichts zu tun mit der Situation jetzt. Ich glaube, es hat auch keinen Sinn, wenn man die Dinge alle vermischt und alles gleichzeitig aufzählt, weil das, worum es im Moment geht, ist erstmal sicherzustellen, dass das, was wir gerade doch sehen, diese eindrucksvolle Zivilgesellschaft, und wenn es einen Ausweis für eine demokratische Verfasstheit eines Landes gibt, dann ist es das, was wir gerade sehen. Denn kurze Erinnerung, wir haben Ungarn, wir haben Italien, wir haben Polen, wir haben Schweden. Es gibt ja durchaus in Europa viele Länder, die inzwischen auch sehr rechtsgerichtete Regierungen haben. Und was wir in Israel erleben, wie diese Bevölkerung darum kämpft, den demokratischen Charakter dieses Landes, den liberalen Charakter zu erhalten, das ist schon eindrucksvoll. Und ich glaube, was wir in der Vergangenheit oft erlebt haben, ist, dass die jeweiligen Lager, da nehme ich jetzt mal das palästinensische Lager, die Hardliner, die es dort ja auch nicht zu knapp gibt, also die Zahl der Stimmen, die für eine Zwei-Staaten-Lösung dort eine echte eintreten, die ist ja sehr überschaubar. Also wenn wir das auf der einen Seite haben, wenn wir die Siedlerbewegung auf der anderen haben, wenn wir die Regierung anschauen. Alle können damit rechnen, dass sie eine Gefolgschaft international haben, die sie darin bestärken, in ihrer Position zu verharren und nicht nachzugeben. Ich glaube nicht, dass das wirklich weiterführt. Man müsste viel mehr Gesprächsbereitschaft und gerade von dem eigenen Klientel fordern.
Ich kann von hier aus in Berlin nicht sehen, wie die Reaktion von Herrn Mendel in Frankfurt ist. Herr Mendel, wollen Sie was dazu sagen? Wie kann Deutschland, ich sag mal angemessen, mit Blick auf die Geschichte, mit Blick auf unsere Vergangenheit, Kritik üben? Oder ist Kritik überhaupt nicht opportun an Israel?
Sie haben es schon vorher erwähnt, dass gerade aus der Kreise, die eindeutig Israel-solidarisch sind, die Forderung an die Bundesregierung gestellt wurde, deutliche Worte zu treffen. Und das war schon insofern auch bezeichnend, dass Benjamin Netanyahu eine Woche nach dem Pogrom von radikalen Siedlern in der palästinensischen Dorf Hawara stattgefunden hat. Und ich konnte es mir in meinen Augen und Ohren nicht glauben, dass dazu gar keine Stellung von der Seite der Bundeskanzler genommen wurde. Da insofern, das ist eindeutig Zweilerei-Masse. Und das ist eindeutig dass man sich selbst einschüchtern, aus dem Grund auch immer. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das mit dem Antisemitismusvorwurf zu tun hat. Ich glaube nicht, dass jemand auf die Idee kommt, wenn der Bundeskanzler deutliche Worte findet, ein Pogrom in Hawara zu verurteilen und dass der israelische Regierung so gut wie nichts getan hat, um dies zu verhindern, dass das als Form des Antisemitismus des Bundeskanzlers gedeutet würde.
Frau Dax.
Ja, da kann man vielleicht dazu sagen, ich meine, das ist natürlich immer dann die Frage dem Antisemitismusvorwurf, ob man sich dem da stellt. Also ich kann nur sagen, ich hab eine Umfrage gemacht, innerhalb Israels auch, zu diesen Fragen und gesagt, ist Kritik an Israel für Sie antisemitisch? Und dann war es interessant, dass 2/3 der israelischen Befragten dann sagten, naja, uns ist schon klar, manchmal ist tatsächlich Kritik an Israel antisemitisch, aber nicht immer. Und eine Mehrheit sagte ja, nicht zwangsmäßig. Und ich denke, da weiß man schon zu unterscheiden, wenn Kritik kommt, die dann auch im eigenen Land fällt, wo da die Grenze ist. Dass es manchmal sich überlappt, ist vollkommen klar, aber muss eben nicht so sein. Und das wird in Israel, glaube ich, schon sehr, sehr viel differenzierter gesehen, als es manchmal in Deutschland diskutiert wird.
Ich schaue mit Sorgen auf die Uhr. Wir haben noch 4,5 Minuten, Benjamin Hammer. Ich möchte ein bisschen nach vorne gucken. Zunächst nochmal bilanziert, eine Zwischensumme gezogen, wie groß ist der Schaden, der in den letzten 12 Wochen mit dieser Justizreform angerichtet worden ist, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich.
Israel war international gut vernetzt auf der diplomatischen Bühne. Ein Verdienst, ironischerweise fast schon, von Benjamin Netanyahu. Der hat sich inszeniert als Mr. Außenpolitik. Der war auch Mr. Außenpolitik. Ein begnadeter Politiker, was ihm ja selbst die Kritikerinnen und Kritiker zuschreiben. Das hat sich in den letzten Wochen geändert. Das können wir nicht nur sehen an einer nicht kommenden Einladung des US-Präsidenten. Und ein Wort vielleicht noch zur israelischen Wirtschaft. Gelder fließen ab. Ich habe vor 2 Tagen mit einem israelischen Bekannten telefoniert, der mir gesagt hat, seine Freunde eröffnen haufenweise Konten im Ausland. Die Sorge ist da, was ist mit meinem Geld auf einer israelischen Bank, auf einem israelischen Konto? Israel als selbsternannte und gefeierte Startup-Nation, erste Investoren machen sich Sorgen. Das ist bereits ein veritabler Schaden. Und Mr. Netanyahu nennt sich eben nicht nur Mr. Außenpolitik, sondern er schreibt sich auch das Wirtschaftswachstum des Landes der letzten Jahre zu. Also da hat der Mann, das kann man, glaube ich, so konstatieren, viel Schaden angerichtet schon.
Frau Shapira, sind die Pläne, Sie sind ja nicht vom Tisch, Sie haben das vorhin sehr schön gesagt am Anfang unserer Sendung, sind die Pläne politisch noch durchsetzbar? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Nein. Ich bin überzeugt davon, diese Pläne sind vom Tisch, auch wenn das niemand sagen will. Und ich hoffe inständig, dass die Regierung so uneinsichtig bleibt, wie sie sich bisher gezeigt hat. Und dass sie einhalten, was sie angedroht haben, dass darüber die Koalition platzt und es eine echte Chance für einen Neustart gibt.
Kommt der angebotene Dialog zu spät, Herr Mendel?
Ich denke, das ist keine ernstzunehmende Angebot zu Dialog. Ich sehe das als politische Manöver von Netanyahu und ich teile nicht die Einschätzung von Esther Shapira. Ich glaube, die Regierung wird versuchen, immer wieder diese Gesetze in eine oder andere Form durchzusetzen und deswegen bleibt es sehr spannend.
Hat die Koalition Bestand?
Ja.
Frau Dax?
Ja, also seit Montag hat Netanyahu seine Haut jetzt nochmal irgendwie gerettet, indem er also sich auf diesen Kuhhandel mit Ben-Gvir eingelassen hat, mit dieser nationalen Garde, um die zu schaffen, damit Zeit gewonnen, aber dauerhaft, um seine Regierung da bei der Stange zu halten, mit diesen Leuten muss er da wahrscheinlich auch weiter Kompromisse eingehen. Und das ist dann also wahrscheinlich mit der Protestbewegung nicht mehr vereinbar. So, die Frage wird sein, stürzt die Regierung irgendwann, wenn es bei diesen Verhandlungen da jetzt nichts dabei herauskommt? Weil im Grunde wären ja solche Verhandlungen, wenn sie denn ernsthaft geführt würden, also über zum Beispiel einen neuen Gesellschaftsvertrag, über eine Verfassung, wären ja solche Verhandlungen letztendlich eine Verhandlung über eine große Koalition.
Was würde passieren, Frau Shapira, wenn es Neuwahlen gäbe, auf die es ja offenbar irgendwann über kurz oder lang hinausläuft?
Hoffentlich.
Hätten wir dann wieder eine Regierung Netanyahu, die diesmal anders aussieht?
Ja. Na, das kann ich wirklich nicht sagen. Ich glaube, dieser Mann hat so zähe viel Leben, dass da niemand mehr ernsthaft eine Prognose abgeben würde. Aber was ich ganz sicher glaube, ist, dass diese Regierung nicht halten wird und dass es ein breiteres Bündnis geben wird. Denn die Umfragen zeigen deutlich, wenn jetzt neu gewählt würde, dann sind viele Likud-Wähler auch enttäuscht. Das muss man wirklich nochmal sagen. Es wird immer argumentiert, es ist eine Mehrheit. Nein, das ist es nicht. Es gibt keine Mehrheit für diese Regierung. Es gab Parteien, die gewählt wurden und die sich nach der Wahl zusammengeschlossen haben. Jetzt wissen die Leute, was sie wählen, wenn sie Likud mit Netanyahu wählen, möglicherweise. Und das wird viele Wähler ins Wanken bringen und sie werden zum Beispiel für Benny Gantz springen.
Und genau deswegen wird keine neue Wahl stattfinden, sondern diese Koalition wird an die Macht so festhalten, bis die alle 4 Jahre zu Ende sind.
Das heißt, Benjamin Hammer, Initiativen, um die Spaltung zu überwinden in diesem Land, sind rar und haben wenig Aussichten auf Erfolg.
Ja, ich glaube auch, was die Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, politisch ist das Land gar nicht so gespalten, wie es im Moment wirkt. Es gäbe ohne Netanyahu die politischen Mehrheiten. Aber natürlich langfristig die Riesenfragen, die wir jetzt nur streifen konnten, die Spaltung in säkular, in religiös, in palästinensisch, arabisch, jüdisch. Israel wird diese Riesenherausforderungen behalten.
Ich danke für diese interessante Diskussion. Ich bedanke mich bei Gisela Dax, der Publizistin und Professorin an der Hebräischen Universität in Jerusalem, bei Benjamin Hammer, bei Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, und bei Esther Shapira, der Journalistin und Filmemacherin. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns allen in den Studios hier in Berlin und in Frankfurt einen angenehmen Abend.